Probier heute was Neues aus. Ein guter Moment, definitiv, das an Ostern zu machen, wo doch die Predigt sehr wichtig für den einen oder anderen ist. Verzeiht mir, mal schauen, wie ich es hinkriege. Ich habe das Flipchart oder das ist ein Whiteboard noch nie benutzt für eine Predigt. Also ist für mich ein Novum, mal schauen, wie wir es hinkriegen. Aber mir wurde gerade schon ein paar Mal zugerufen, auch schon vor dem Gottesdienst, ah, Yannick, machst du jetzt den Johannes Hartl nach? Schauen wir mal, ob wir es so hinkriegen, gell? Genau. Also ich freue mich. Heute ist ein besonderer Tag. Ich finde, der Dominik hat es sensationell schon gemacht und uns hineingeführt in Ostern. Und das ist richtig gut, weil dann brauche ich einiges davon gar nicht mehr sagen in der Predigt. Deswegen, Dominik hat da eine gute Grundlage gelegt. Und es ist ja auch, denke ich, zumindest für alle, die schon ein bisschen mit dem Herrn unterwegs sind, nichts Neues. Ja? Ostern ist nichts Neues. Ich persönlich glaube, Ostern ist das wichtigste Fest im Christentum. Ja? Weihnachten ist wichtig, weil ansonsten könnten wir Ostern nicht feiern, dann hätten wir den Sohn nicht, der geboren wurde. Aber nur Weihnachten ohne Ostern wäre sinnlos und nutzlos gewesen, weil dann wäre halt Jesus für eine Zeit da gewesen und es wäre gut gewesen für die Leute, die ihn erlebt haben in dieser Zeit, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Und Ostern ist absolut essentiell in unserem Glauben. Was an Ostern passiert ist, an Karfreitag, wir haben den Leo über das Abendmahl predigen hören, was an Karfreitag passiert ist und dann aber auch drei Tage später am Tag der Auferstehung. Und heute feiern wir nämlich Auferstehungsgottesdienst. Ja, Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was da passiert ist, verändert alles in unserem Leben, wenn wir daran glauben. Ja, dann verändert es wirklich, das ist die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Ja, und Pfingsten, das ist so das dritte große Fest, Pfingsten ist eigentlich nur möglich durch Ostern. Weil nur durch Ostern wurden wir zu seinem Heiligtum, dass der Heilige Geist dann überhaupt Wohnung in uns nehmen konnte und wir in dieser Gemeinschaft und in dieser Innigkeit mit Gott leben können, dieses Einssein mit ihm. Also Ostern ist absolut essentiell und für mich, ja, für mich das wichtigste Fest unseres Glaubens. Stell dir vor, du stehst auf einer Seite eines Cliffs. Wir haben hier so einen Cliff, da geht es richtig steil runter. Das Tal ist relativ endlos und stell dir mal vor, du... So, jetzt ist gut eingerastet, sehr schön. Du stehst hier drüben, auf der einen Seite des Cliffs. Und auf der anderen Seite des Cliffs, auf der anderen Seite, da steht Gott. So war der Zustand, bevor Christus kam. Wir auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite. Jesaja 59, Vers 2 schreibt es ganz gut, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Durch die Sünde von Adam und Eva, durch diese Tat, als sie von dieser Frucht gegessen haben, ist in die Menschheit was hineingekommen und wir alle wurden zu Sündern, schreibt Paulus auch im Römerbrief. Und diese Sünde hatte zur Folge, diese Fehlerhaftigkeit, diese Wahl, gegen Gott zu rebellieren, hatte zur Folge, dass eine Teilung kam. Ja? Und wie Jesaja hier schreibt, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben. Ja? Es kam eine Trennung zwischen Mensch, zwischen dir und zwischen Gott. Ich möchte heute auf einen Vers ganz besonders eingehen. Und es ist Römer 6, Vers 23. Und in Römer 6, Vers 23 werden wir uns wirklich im Detail Schritt für Schritt gemeinsam anschauen. Okay? Römer 6, Vers 23, da steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was fangen wir mit dem ersten Wort mal an, mit diesem Wort Lohn. Was ist ein Lohn? Ruft mal raus. Was ist ein Lohn? Das Ergebnis einer Tat, eine Gegenleistung für etwas? Ein Geld? Genau. Unseren Lohn, wann bekommen wir unseren Lohn? Am Ende des Monats, wenn wir unsere Arbeit getan haben. Manche Firmen zahlen ihn schon in der Mitte des Monats aus. Ja, im Normalfall bekommt man am Ende des Monats seinen Lohn. Also du bekommst etwas für eine Arbeit oder für etwas, das du vollbracht hast. Das ist eine Bezahlung, die du bekommst. Wie würdest du es finden, wenn du hart gearbeitet hättest und wirklich dir einen abgeschuftet hättest und dann würde dein Chef sagen, aber dafür gibt es keinen Lohn. Wäre schlimm, oder? Also, Lohn. Der Lohn ist die Bezahlung, ist das Resultat, ja, das ist das Ergebnis von unserer Arbeit. Wir bekommen etwas dafür. Der Lohn von was? Der Lohn der Sünde. Was ist Sünde? Abkehr. Abkehr von was? Abkehr von Gott. Sünde ist Abkehr von Gott, sagt der Rolf. Was ist Sünde noch?
Zielverfehlung.
Ja, sehr gut. Was Sünde im Endeffekt ist, ist, was hat Adam und Eva gemacht? Sie waren ungehorsam. Sie haben gegen den Willen des Vaters rebelliert. Sie haben sich gegen den Willen gestellt. Was Sünde im Endeffekt ist, ist eine Rebellion gegen Gott und Gottes Wille. Oder? Eine Übertretung eines göttlichen Gebots. Ganz offensichtlich, die Bibel schreibt es auch, Paulus schreibt es, die Sünde wurde in ihrem vollen Umfang offenbar, als Gott das Gesetz gegeben hat. Weil dann war plötzlich klar, Moment mal, der Wille Gottes ist, ich soll so und so und so und so und so leben. So lebe ich ja gar nicht. Ja? Am Anfang bei Adam und Eva gab es nur ein Gebot, esst nicht von dieser Frucht. Das haben sie nicht auf die Reihe bekommen. Also Sünde, der Lohn, die Bezahlung, das Ergebnis der Sünde, also von Rebellion mit Gott, wenn wir Gott gegenüber rebellieren, ist der Lohn was? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Was ist der Tod? Der Lohn der Sünde, ja. Was ist Tod? Ewige Trennung von Gott. Was ist Tod im Natürlichen? Das Ende unseres Lebens. Der Tod ist das Ende. Ja, dein sterblicher Körper stirbt. Er lebt nicht mehr länger. Wer hat schon mal jemanden begraben müssen in seinem Leben? Irgendjemanden loslassen müssen? Das ist ein komisches Gefühl, weil es nur dieses Natürliche am Ende angekommen ist. Es ist auch ein trauriges Gefühl, weil das Leben vorbei ist. Ja? Es gibt aber zwei Tode, die wir sterben. Es gibt den natürlichen Tod, den du stirbst. Das ist dein leiblicher Körper, der irgendwann mal nicht mehr weiterlebt. Dein Herz hört auf zu schlagen. Und dann gibt es noch einen zweiten Tod. Und das ist der geistliche Tod. Und im geistlichen Tod, da gibt es zwei Wahrheiten. Nämlich, wir können mal ewig weiterleben in der Ewigkeit. Wo? Im Himmel, bei Gott. Oder wir können mal ewig weiterleben an einem anderen Ort, nämlich an einem Ort der ewigen Trennung von Gott. Ja? Manche beschreiben es als Hölle, Hades, Reich der Toten. Hebräer 9, Vers 27 sagt, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Das ist krass. Wir sterben einmal und dann werden wir im Gericht beurteilt. Dein Leben wird beurteilt, du wirst beurteilt, dein Verhalten wird beurteilt. Früher, bevor ich Jesus als meinen Erlöser angenommen habe, da hatte ich ganz oft, wenn ich mich falsch verhalten hatte, ein schlechtes Gewissen. Kennt ihr das? Und dann habe ich versucht, aus mir selber heraus mein Verhalten zu verändern. Das ist im Endeffekt die Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit heute, und das machen wir immer noch ganz oft als Christen, Selbstgerechtigkeit heute kann sein, ich habe heute aber ordentlich Geld ins Kästle geworfen. Ja? Oder ich bin großzügig mit meinen Finanzen. Und ich versuche durch das, dass ich großzügig durch meine Finanzen bin, Gott zu gefallen und Gott näher zu kommen und diesen Spalt zu überwinden. Oder was kann das noch sein? Ich versuche durch ein gutes Verhalten, ich versuche durch ständige Ermutigung meiner Freunde. Oder was machst du gern? Indem ich den Bedürftigen helfe. Ja? Indem ich versuche, nett zu sein. Das sind lauter so Sachen. Das ist die Selbstgerechtigkeit, die versucht, diesen Spalt zu überwinden. Ja? Das war das, was ich auch versucht habe. Durch mein gutes Handeln, Gutes tun, Menschen ermutigen, Menschen lieben, habe ich versucht, Gott ähnlicher zu werden. Und doch stellt man in diesem Verhalten dann immer wieder fest, dass man es nicht hinbekommt, oder? Man versucht, diese Trennung aufzuheben, diesen Spalt aufzuheben. Und das ist letzten Endes Ostern, was dann passiert ist. Und das ist dieser zweite Teil. Ja? Der erste Teil dieses Verses, ja, sehr dramatisch, der Lohn der Sünde ist Tod. Oh, mega negativ, oder? Janik, hättest du ja auch eine bessere Predigt raussuchen können für Ostersonntag. Ich dachte, wir haben heute ein Fest der Freude. Was passiert dann? Was schreibt hier Paulus? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, und dann kommt was ganz Wichtiges. Das deutsche Wort aber. Aber. Aber, was ist das Aber? Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Aber eröffnet die guten Neuigkeiten, die gute Botschaft. Das waren die schlechten Neuigkeiten. Und die gute Botschaft, das Evangelium, die Übersetzung für Evangelium ist die gute Botschaft, die beste Botschaft, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir die Gnadengabe Gottes empfangen haben. Was glaubt ihr, was Gnadengabe ist? Was Unverdientes, richtig, sehr gut. Das Wort Gnadengabe hier kommt vom griechischen Charisma. Und was Charisma heißt, ist eine Gabe oder ein Geschenk. Aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben. Wir haben ein Geschenk bekommen. Ja? Ein Geschenk. Was musst du für ein Geschenk tun? Nichts ist nicht ganz richtig. Ich muss es annehmen. Ich öffne meine Hände, ich empfange es, ich nehme es an. Ja? Das ist das Einzige, was ich tun muss. Für ein Geschenk muss ich Ja sagen zu dem Geschenk. Ich müsste es annehmen und empfangen. Aber ich muss nichts dafür tun. Gut, manchmal ist nicht ganz korrekt. Wenn du nicht ganz freundlich zu deiner Frau warst, kriegst du vielleicht für den nächsten Geburtstag kein Geschenk. Ja, so ist im menschlichen Leben vielleicht schon ein Stück weit. Bei Gott nicht. Normalerweise ein Geschenk, wenn ein Geschenk vorbereitet ist für dich, ja, dann ist das Einzige, was du tun musst, es anzunehmen, es zu empfangen. Also es ist ein gravierender Unterschied zwischen Lohn und Geschenk oder Gabe, oder? Der Lohn, den bekomme ich nur, wenn ich ausreichend Arbeit geleistet habe. Ja? Das Geschenk empfange ich frei. Gnade, die Gnadengabe, die Gnade Gottes empfange ich frei, indem ich Ja dazu sage. Oh, das ist so gut. Das sind die guten Botschaften. Stell dir mal vor, du machst jemandem ein Geburtstagsgeschenk und hast dir mega Gedanken gemacht, und dann sagt die Person zu dir, nachdem sie das Geschenk empfangen hat, okay, wie viel soll ich dir zahlen dafür? Und möchte dir Geld geben und dich dafür bezahlen. Macht keinen Sinn, oder? entwürdigt auch das Geschenk völlig. Hast du das schon mal gemacht, als du zum Geburtstag was geschenkt bekommen hast, danach deinen Geldbeutel ausgepackt und dem anderen Geld dafür gegeben? Das ist das, was wir auch manchmal machen. Dann leben wir nach wie vor in Selbstgerechtigkeit. Ja? Und ergreifen nicht die Gnade in seinem vollen Umfang. Und doch versuchen wir Gott wieder in irgendeiner Form zu bezahlen. Ja, das ist dann ein anderes Thema, das ist eine andere Predigt, haben wir auch letzte Woche, vor 4 Wochen ein bisschen drüber gesprochen. Ja, das ist dann diese Nachfolge. Die Nachfolge heißt natürlich auch, wenn wir Gnade empfangen haben, dass wir dann heilig und gerecht leben sollen. Ja, aber die Motivation kommt zuallererst einmal aus diesem Geschenk Gottes. Was an Ostern passiert ist, uns wurde ein unfassbar riesiges Geschenk gemacht von Gott. Ja, das ist ein Brüllen des Vaters. Ich beschenke meine Kinder mit was, um diese Sache ein für alle Mal zu beenden. Ja, wir haben dieses Geschenk gekriegt. Von wo kommt das Geschenk? Das Geschenk kommt von Gnadengabe Gottes, von Gott. Ja, ein Geschenk von Gott. Von oder Gottes, egal. Ja, sorry, ich schreibe, das war jetzt etwas hässlich. Da kann ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das macht der Hartl sicherlich ein bisschen ästhetischer. Farbiger. Du hast recht, ja, warum habe ich eigentlich die ganzen Farben, wenn ich es da nicht mache? Das Aber hätte eigentlich rot sein müssen, gell? Eine Farbe kann ich gleich noch verwenden. Machen wir auf jeden Fall noch. Sehr gut, also, von Gott. Dominik hat diese Bibelstelle schon zitiert vorher, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Das war Gottes Geschenk, Gottes Brüllen an seine Kinder. So sehr lieb ich euch, dass ich euch das Geschenk von Jesus Christus mache. Ich gebe euch meinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, also das Einzige, was wir machen, ist, wir empfangen, jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben empfängt. Dieses Geschenk des ewigen Lebens. Und das ist das Letzte hier noch, ewiges Leben. Im Kontrast zum Tod. Ja? Der Gott im Kontrast zur Sünde. Der Lohn haben wir aus der Sünde bekommen, jetzt bekommen wir ein Geschenk von Gott. Und das Geschenk ist das ewige Leben. Und nicht der Tod. Wir dürfen ewig weiterleben. Unser Geist lebt ewig weiter. Stell dir das mal vor, Ewigkeit. Das ist eigentlich auch krass. Das ist ein unfassbares Geschenk eigentlich. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen nur Jesus annehmen und an ihn glauben. Und das Geschenk ist an, du darfst in aller Ewigkeit im Paradies leben, wo alles wunderbar und wunderschön, unfassbar. Ein größeres Geschenk kannst du nicht bekommen. Stell dir das mal vor, da ist alles, was du brauchst, bis in alle Ewigkeit. Das hat Jesus gemacht durch seinen Tod am Kreuz. Das war Gottes Absicht, dass du ein endloses Geschenk bekommst. Ein endloses Geschenk, wo es keine Krankheit mehr gibt, keine Sorgen mehr gibt, nichts mehr. Wo alles, wo tiefe Erfüllung ist, wo du alles erlebst, wonach du dich sehnst. Das ist das Geschenk, das du bekommen hast. Und dieses Geschenk beginnt jetzt, dieses ewige Leben beginnt jetzt. Diese Beziehung zu Gott. Das ist unglaublich, unfassbar. Also, wir stehen nach wie vor hier drüben, haben jetzt zwar das Aber, und das ist so Gottes Perspektive, wenn du vor so einem Felsen stehst und du möchtest hier rüberkommen, wie funktioniert das? Wie kommt man im Natürlichen rüber über so ein richtiges Tal? Ja, man baut eine Brücke, oder? Und das ist das, was Gott getan hat. Und das hätte ich jetzt eigentlich rot machen sollen. So. Gott, der Vater, hat durch die Sendung seines Sohnes, durch die Sendung des unschuldigen Lammes, der perfekt gelebt hat als Mensch, durch die Sendung von Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, hat er eine Brücke hergestellt zwischen dir und sich selber. Wie kommst du über die Brücke rüber? Indem du an ihn glaubst. Und das ist das Letzte, das ist der Glaube. Wenn wir an ihn glauben, dann hängen wir nicht mehr beim Lohn der Sünde ab, wo der Tod herrscht. Wenn wir an ihn glauben, wechseln wir die Seite, kommen auf die andere Seite des Cliffs und wir hängen in dem Bereich ab, wo Geschenke Gottes, nämlich das Geschenk des ewigen Lebens herrscht, wo wir enge Gemeinschaft mit Gott haben. Und plötzlich stehst du dann hier mit Gott gemeinsam und hängst ab und hast eine gute Zeit. Der Weg dahin ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kein anderer Weg führt zum Vater, es sei denn durch mich. Jesus spricht von sich selber als der Türe. Ich bin die Türe, ich bin die Pforte, durch die ihr hindurchgehen könnt. Ja? Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Das Allerheiligste wurde geöffnet, dass wir eintreten können. Wir treten wir ein durch den Tod von Jesus Christus, indem wir an sein Werk am Kreuz glauben, indem wir für die Vergebung aller Sünden empfangen, indem wir die Sühnung deiner Fehlerhaftigkeit, indem du das empfängst durch Jesus Christus, sein Werk am Kreuz, durch das wirst du heilig und gerecht gesprochen und kannst jetzt als heilig und gerechter mit Gott gemeinsam in Gemeinschaft abhängen. Adam und Eva konnten nicht mehr Zeit mit Gott verbringen, weil Sündhaftigkeit da war und keine Sünde es in Gottes Gegenwart aushält. Es geht nicht, Sünde hat keinen Bestand. Aber jetzt ist es wieder möglich, weil Jesus dich, so wie ich heute auch angezogen bin, ganz neu gemacht hat und rein gewaschen hat. Sein Kreuz, sein Blut, sein Werk am Kreuz, das vollbrachte Werk von Jesus Christus hat alles verändert für dich. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir nicht mehr länger Sünder, sondern wir werden zu Gerechten. Heißt, nicht alle deine Taten werden immer gerecht sein. Das ist dann der Heiligungsprozess und die Gedankenerneuerung. Du darfst lernen und wachsen in dem, aber deine Identität hat sich vollkommen verändert. Der Sünder, der konnte immer nur sündigen, weil die Frucht der Sünde als Sünder immer nur Sünde sein kann. Jetzt bist du ein Gerechter. Und da fließt Heiligkeit aus dir hier hinaus. Das ist so, so gut. Wir hatten es nicht verdient, aber Jesus ging ans Kreuz für uns. Keiner von uns hat es verdient. Und was Jesus auch nicht verdient hatte, war dieser Tod am Kreuz, weil er war der einzige Mensch, der wirklich vollkommen heilig und perfekt gelebt hat. Und deswegen ist dieser vollkommen Heilige und Perfekte ans Kreuz gegangen und deswegen war es ein würdiges Opfer, weil er keine Fehler hatte, dass er alle Fehler dieser Welt tragen konnte. Er hat dann deine Fehler genommen und hat sie mit sich ans Kreuz nageln lassen. Ja? Er war wie so ein Schwamm, der vollkommen leer war, weil er war ja vollkommen rein und heilig und dann hat dieser Schwamm alle Sünde aufgezogen ans Kreuz. Ich möchte mit einem Zitat enden, oder nicht einem Zitat, einer kleinen Geschichte von C.S. Lewis. Wer von euch kennt C.S. Lewis? Sehr gut, die meisten. Sehr bekannter, also er lebt nicht mehr, aber ein sehr bekannter christlicher Philosoph. Und ich lese es einfach mal vor, weil ich das so gut finde. Was unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen der Welt? Vor Jahren wurde genau diese Frage auf einer Konferenz diskutiert. Einige der Teilnehmer argumentierten, dass das Christentum in seiner Lehre, dass Gott Mensch geworden sei, einzigartig ist. Oder? Aber jemand widersprach und sagte, dass andere Religionen ähnliche Lehren haben. Was ist mit der Auferstehung? Nein, so wurde argumentiert, andere Glaubensrichtungen glauben, dass die Toten wieder aufstehen. Ja, zum Beispiel im Hinduismus, du lebst halt weiter, je nach deinen Taten, und dann bist du vielleicht eine Schnecke oder ein Frosch oder vielleicht sogar ein König. Ja? Nein, so wurde argumentiert, andere Glaubensrichtungen glauben, dass die Toten wieder auferstehen. Die Diskussion wurde hitziger. C.S. Lewis, ein starker Verfechter des Christentums, kam zu spät, setzte sich und fragte, warum ist hier so ein Aufruhr? Als er erfuhr, dass es sich um eine Debatte über die Einzigartigkeit des Christentums handelte, meinte er sofort, oh, das ist einfach. Das ist die Gnade. Wie recht hatte er, das Herzstück des Evangeliums ist die höchste Wahrheit, dass Gott uns ohne jegliche Bedingungen akzeptiert, wenn wir auf das Sühneopfer seines fleischgewordenen Sohns vertrauen. Das ist der Unterschied, Leute. Gott vergibt uns in seiner Gnade vollständig. Durch seine unendliche Gnade werden wir gerettet. Nicht durch moralischen Charakter, nicht durch Werke der Gerechtigkeit, nicht durch das Halten aller Gebote oder deinen Kirchbesuch heute Morgen. Ich war doch an Ostern in der Kirche. Nein, wenn wir nichts anderes tun, als Gottes völlige Vergebung anzunehmen, erhalten wir Garantie des ewigen Lebens. Das steht in 1. Timotheus. Wenn du dich entscheidest, an ihn zu glauben, ja zu ihm zu sagen, wenn man den Mund bekennt und in dem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Herr ist, der wird das ewige Leben empfangen. Wenn du das tust, wenn du wirklich ja zu ihm sagst und dich von seiner Botschaft verändern lässt, dann empfängst du das Geschenk der Gnade, die Vergebung aller Sünde und das ewige Leben. Das ist das Evangelium. Alles nichts Neues und doch das Wunderschönste, worüber wir reden können. Sein Werk am Kreuz ist das Beste. Deswegen hat Paulus gesagt, ich predige nichts anderes außer Christus und ihn als den Gekreuzigten. Nichts anderes möchte ich wissen, außer Christus und ihn als den Gekreuzigten. Marinier dich ein, lass dich von Gott einmarinieren in seine gute Botschaft, in diese gute Botschaft. Lass dich dadurch verändern. Wir haben jetzt gemeinsam in der Hauskirche den Römerbrief gelesen und der Römerbrief ist so ein Buch, wo viele Christen nicht so gern lesen, weil es manchmal ein bisschen stockt und vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist. Aber wir hatten so eine gute Zeit und so viele tiefe Gespräche. Und ich habe erst vor kurzem mit Tobi mich bei einem Spaziergang da auch wieder drüber unterhalten. Und ich habe ihn so gefragt, wie hast du das irgendwann tief begriffen, dieses Evangelium, diese Nachricht? Und dann hat Tobi gesagt, weißt du, ich habe einfach irgendwann anerkannt und habe gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe, dass du mir das erklärst. Dass du mir das erklärst und dass es wirklich in mein Herz hineinfällt, dass ich erkenne, dass ich gerecht bin, dass ich wirklich erkenne, dass ich heilig bin. Und dann hat Gott das getan, ja. Und dann wird plötzlich dein Lebensstil auch verändert. Und dann fällt es dir leichter, nicht mehr zu sündigen. Aber der Weg ist wirklich, sich auf das Werk von Jesus Christus zu konzentrieren und sich zu verinnerlichen, was macht es mit mir, was macht es mit meinem Leben. Lass dich jeden Tag von dieser guten Botschaft verändern.